Wir wollen stille werden. Herr, du lässt uns weit blicken. Du öffnest uns den Horizont. Nimm du jetzt all das weg, was uns bedrängt oder belastet. Nimm uns das ab, was uns die richtige Sicht nehmen will. Befreie uns von unseren Gedanken und Sorgen. Schenke uns die Perspektive deines Wortes. Amen. Wurde kürzlich gefragt, was man denn eigentlich in einer Stunde der Bibel mache. Und ich sagte ihm noch einmal, als ich ein Bub war, da stand im Nachbargarten ein wunderschöner, großer Kirschbaum. Und wenn dann die Früchte so richtig rot und reif wurden, standen wir drei Brüder an diesem Zaun und drückten die Nasen platt und schauten hinüber und dachten, das ist ganz bestimmt der Baum der Erkenntnis, von dem wir in der Kinderkirche gehört hatten, von dem es heißt, esset nicht davon und rührt ihn nicht an, denn sonst müsst ihr sterben. Aber dann erschien der freundliche, gute Nachbar und pflückte dort diese Kirschen, füllte uns Hände und Taschen und sagte, nehmt, esst und gebt euren Schwestern auch davon. Sehen Sie, so ist das bei Texten. Der gute Nachbar, unser Gott kommt, von den reichen Früchten füllt er die Hände und nichts anderes, die wollen wir weitergeben. Darum geht's auch in diesem Text zum Schluss, wo noch einmal die Gestalt Abrahams auftaucht in der bekannten Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Lukas 16, es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und er begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des Reiches Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht. So werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Soweit. Liebe Freunde, der erste Platz, auf dem man richtig zu lernen beginnt, ist nicht der Klappstuhl im Hörsaal, schon früher. Der erste Platz, auf dem man richtig zu lernen beginnt, ist auch nicht der Holzstuhl in der Schule, schon früher beginnt's. Der erste Platz, auf dem man zu lernen beginnt, ist auch nicht der kleine Kinderstuhl in der Kinderschule, sondern viel früher. Der erste Lernplatz ist der Schoß der Mutter. Den begehrt jedes Kind. Nach dem hat jedes Kind Verlangen, auf dem Schoß der Mutter zu sitzen und dort Bilderbücher anzugucken, das ist der Herzenswunsch. Der Mutterschoß ist der begehrte Platz. Ein Missionar erzählte einmal von Afrika, bei einem ganz bestimmten Stamm sei es so, dass dort das Kind so lange auf dem Schoß sitzen bleibe oder auf den Rücken gebunden, so lange, bis das nächste Kind kommt. Ein 30-jähriger Zuhörer schrie von hinten nach vorne: Herr Missionar, dann säße ich heute noch dort. Sehen Sie. Also, auf Mutters Schoß. Und so ist Abrahams Schoß der begehrte Platz. In Abrahams Schoß sein, diese Umschreibung, das ist das Begehrnis der Christen. Auf Abrahams Schoß sitzen, danach hat jeder rechte Christ Verlangen. In Abrahams Schoß ewig bleiben, da hat jeder Christ Verlangen. Das ist letztlich seine Sehnsucht, dorthin zu kommen. In Abrahams Schoß. Also, so ist die Gestalt Abrahams noch einmal im Neuen Testament aufgenommen. So will uns Vater Abraham zum Schluss noch einmal etwas sagen. So will uns der Vater Abraham noch einmal etwas lehren, der Vater des Glaubens, bevor wir uns von ihm verabschieden und hoffentlich uns gar nie und ganz aus seiner Schule entlassen. Lassen den Lernende in Sachen Glauben sind und bleiben wir allemal. Nun, ganz wichtig, lest's nicht falsch, lesen lernen heißt ja die Überschrift dieses Abends. Lest's nicht falsch, dieses Kapitel nicht mit der Brille eines Karl Marx. Weh euch Kapitalisten, sprich Reiche, und wohl euch Proletarier, sprich Arme. Hier sei die kommunistische Idee schon im Text hineinverwoben und deshalb Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Lest's nicht falsch. Bitte auch nicht mit der Brille des Philosophen Ludwig Feuerbachs. Das sei das Schielen nach dem Himmel. Die üble, billige Vertröstung aufs Jenseits, warte, sagt man zuerst, warte, bis du 14 bist, dann wirst du sehen. Und dann ist man 14, dann heißt es, warte, bis du 21 bist. Und dann, warte einmal, bis du 40 bist. Und später, warte, bis du auch 60 bist. Warte, bis du 80 bist. Und dann heißt es, warte, bis du im Himmel bist. Das ist jene billige Vertröstung, auf die man nicht hören solle. Lest's richtig. Auch nicht mit der Brille eines Friedrich Nietzsches, der hat gesagt, das sei die Jenseitskorruption, ein seelisches Ventil für die zu kurz gekommenen eben, denen es hier schlecht geht, denen wird gesagt, einmal wird es dir dann schon gut gehen. Aber von alledem steht ihr überhaupt nichts. Lesen, was da steht, lesen lernen, was steht denn da? Nun, da steht etwas von einer Familie. Um genauer zu sagen, eine stattliche Familie. Ein richtiges, aufrechtes Fähnlein mit 6 Söhnen. Und so, wie wir schon öfters hier genannt haben, ist auch hier. Es waren nicht nur 6 Söhne, sondern da waren auch Töchter dabei. Aber die Töchter hatten ja damals noch keine Stimme im Familienrat. Heute ist es ja umgekehrt, verstehen Sie? Aber damals wurden die Töchter überhaupt nicht mitgezählt. Die hatten nicht einmal eine Nummer in der Familie. Wir können also sagen, eine Familie 6 plus X. Ja, 6 plus X. Das war eine richtige, runde Familie, Happy Family, würden wir hier sagen, von der ist hier erzählt. Aber warum wird diese Happy Family als eine Unhappy, als eine unglückliche Familie dargestellt? Warum eigentlich? Weil sie vielleicht reich waren, ein Haus hatten, ein Anwesen, eine Villa. Wir betonen wieder, die Bibel sagt so nichts gegen den Reichtum. Ein großes Konto und ein großer Glaube schließen sich nicht aus. Jesus lebte auch von den Geldern der Reichen und viele Werke, auch die Gnadauer Brasilienmission, leben von denen, die eben auch haben, auch viel haben. Davon leben Werke. Haben wir keine vermögenden Leute mehr, sie haben die meisten Werke auch kein Geld mehr. Also nicht, weil sie reich waren. Vielleicht, weil sie gut gekleidet waren. Purpur und kostbares Leinen steht hier. Weil sie also modisch waren, weil sie up to date waren. Vielleicht waren sie deshalb nicht so richtig. Die Bibel ist nicht gegen Mode. Das sei den jungen Leuten gesagt. Lydia war eine Purpurkrämerin, war eine Modefachfrau in der Modeboutique Lydia in Philippi. Die Bibel ist nicht gegen die Mode. Ein guter Geschmack und ein guter Glaube sind nicht zwei Paar Stiefel. Aber vielleicht, weil sie so große Feste feiern, fröhliche Feste. Aber fröhliche Feste und ein fröhlicher Glaube sind einfach Geschwister. Auch die gehören zusammen. Warum eigentlich, und so fragen wir noch einmal, warum eigentlich eine unhappy family? Warum denn eine unglückliche Familie? Ganz einfach. Diese Familie, diese Familienglieder, die sehen nicht weit. Die sehen nicht einmal bis zur Tür. In diesem Abstand verschwimmen die Konturen. Sie waren kurzsichtig und deshalb konnten sie auch schlecht lesen. Kurzsichtigkeit war die Familienkrankheit. Jeder hat irgendeine Familienkrankheit. Der eine hat so Magen, der andere an der Lunge, im Herz. Die hatten es eben mit den Augen. Und das ist schlimm. Wissen Sie, mit Herzproblemen kann man zu Tode kommen. Und mit Gefäßproblemen kann man auch zu Tode kommen. Und mit Karziumproblemen kann man auch zu Tode kommen. Aber mit Augenkrankheiten kann man in die Hölle kommen. Mit dieser Kurzsichtigkeit kann man in die Hölle kommen. Das ist der Ernst dieses Textes. Das ist der Ernst, der Abschluss dieser Reihe. Seht an die Güte und den Ernst Gottes. Doch es geht um ein ernstes Kapitel. Und nun das Erste, was ich Ihnen sagen wollte. Einmal, lest den Namen richtig. Lest den Namen richtig, falls ihr auch kurzsichtig seid und deshalb nicht richtig lesen könnt. Lazarus steht hier, Lazarus, richtig. Er steht nicht da, er liegt da, er liegt an der Tür. Der Reiche, übrigens namenlose Herr, der lebte alle Tage nicht für sich, nicht vor sich hin. Er hatte nicht über sein Haus geschrieben, my house, my home is my castle, mein Haus ist mein Schloss, in das ich niemand hereinlasse, sondern er hatte ein offenes Haus, das die Leute nur so hereinströmten, hohe und niedrige. Mit diesen Herrschaften ging es herrlich zu im Herrenhaus, so ist es. Mit diesen Herrschaften hoch und nieder ging es herrlich zu im Herrenhaus. Angesehen und ansehnliche, aber einer blieb ungesehen. Ansehnliche, angesehene, einer blieb ungesehen. Er war da, doch, er war da, aber er war nicht dabei. Er war anwesend, aber er war nicht im Saal. Der Mann lag schlicht kurz draußen vor dem Haus. Sicher, wollte er gerne hinein, aber er hatte ja gar keine Möglichkeit, keine Einladung. Er wollte mitessen, aber er bekam ja auch kaum die Krümel. Er wollte mitfeiern, aber wie ein armer Hund passte er nicht in die Elefantenrunde dieser großen Tiere. Lazarus draußen vor der Tür und die Leute sehen ihn gar nicht. Und nun passt ihr auf. Und nun wird immer so weitergesagt. Lest's richtig. Dieser Lazarus gäbe es heute auch noch. Statt Lazarus müsse man heute lesen, der Neugezuzogene. der etwa auf der gleichen Etage eingezogen ist, der so rat und hilflos ist und dem man einfach helfen müsse bei den ersten Schritten in einer neuen Stadt. Lazarus, der Neuzugezogene. Oder selbstverständlich Lazarus, man müsse lesen heute, Lazarus, der Asylant. Der, der sich in Afrika aufgemacht, weil sein Leben bedroht ist, der hier Aufnahme fand und der nun um die Ecke wohnt in einem Heim, das eigentlich jede Nacht auch noch von Brandsätzen gefährdet ist. Oder der Lazarus müsste gelesen werden, die kleinen Kinder, die immer wieder in Bedrängnis und Bedrücken geraten. Oder Lazarus, der alte Vater, den man einfach draußen vor die Tür geschoben hat, ins Heim und mit dem man nichts zu tun haben wollte. Oder größer, Lazarus, die Hungernden vieler Länder, der Lazarus in Ruanda und in Burundi und in Haiti und Bosnien. Liebe Freunde, ich meine, wir müssten endlich den Namen richtig lesen. Was steht denn hier? Lazarus heißt Eleasar. Und Eleasar heißt zu Deutsch, Gott hilft. Und das heißt wieder Jesus. Lazarus ist Jesus. Und jetzt auf einmal ist es keine übliche Moralpredigt mehr, sondern hier ist es auf einmal hellstes oder dunkelstes Evangelium, nämlich Jesus, der Allerärmste, der Unwerteste, der Bespuckteste, der Allerverachtetste, Lazarus, der Lazarus aller Lazarusse, von dem es in Jesaja 53 heißt, dass man sein Angesicht vor ihm verhülle, der liegt draußen vor der Tür. Jesus ist da, aber er ist nicht dabei. Jesus ist anwesend in unserer Welt, aber er ist nicht eingeladen. Jesus ist mit von der Partie, aber er kann überhaupt nicht mitfeiern. Er ist gekommen, aber er ist nicht bis in mein Leben und nicht bis in mein Herz gekommen. Der Mann liegt vor dem Haus. Jesus liegt vor dem Haus, so wie damals vor der Herberge, als er keinen Platz hatte und nur im Stall geboren werden konnte. Jesus vor dem Haus, so wie damals in Kapernaum, als seine eigenen ihn für verrückt erklärt haben. Jesus vor dem Haus, so wie in Jerusalem, als er oben auf den Hügeln stand und weinte über diese Stadt, die ihn nicht aufgenommen hat. Jesus draußen auf der Schädelstätte, weil sie ihn nicht haben wollten und ihn ans Kreuz schlugen. Dort ist er gehangen. Hat er nicht wieder heute seinen Platz vor unserem Haus? Vor unserem gelebten Leben. Er will doch herein zu uns. Er will doch nicht nur einen Randplatz dienstags oder sonntags. Er will doch unser Leben mitbestimmen. Er will mitreden, aber wir geben ihm so wenig das Wort. Er will mitfeiern, aber oft ist er uns eben genierlich. Jesus draußen vor der Tür. Lest's doch richtig. Jesus draußen vor der Tür. Erst wenn dieser Jesus in unser Leben wirklich hereinkommt, sein Wort sagt, uns ganz nah ist, dann haben wir ein Leben herrlich und in Freuden. Ganz im buchstäblichen Sinne herrlich. In dem Wort herrlich steckt das Wort Herr. Ein herrliches Leben in Freuden ist dort, wo dieser Herr ins Leben aufgenommen und angenommen ist und er mitzubestimmen hat. Dass ich auch gar nichts tue, ohne zu sagen, Herr, was sagst du? Wissen Sie, wenn das Telefon kommt, man geschwind erschrickt. Herr, lass mich die richtige Antwort geben. Wenn ich in eine schwierige Situation gerade, Herr, was soll ich jetzt tun? Und wenn ich ins Krankenhaus gerufen werde, Herr, geh du mit. Und wenn die Apparate abgeschaltet werden in der Intensivstation, dass ich dann auch im letzten Augenblick weiß, Herr, Herr, und jetzt bist du da und nimmst mich über diese Schwelle. Statt draußen vor der Tür, drinnen im Herzen, darauf kommt's an. Lest's richtig den Namen, lest's richtig. Und dann lest die Sache richtig. Das Zweite, das Erste, lest den Namen richtig. Zweitens, lest die Sache richtig. Was ist die Sache? Die Sache ist hier das Sterben. Es begab sich, dass der Arme starb. Als der Arme abtransportiert wurde, vielleicht auf dem Schinderkarren, berührte es wenig. Schließlich war doch das ganz sicher eine Erlösung für den armen Hund. So sagen wir sehr schnell. Ach, das war doch eine Erlösung für diesen kranken Mann. Andern gönnen wir den Tod. Uns jedoch muss das Leben gegönnt sein. Uns muss das Wiedergesunden gegönnt sein. Uns muss die Frische gegönnt sein. Anscheinend bekam er keine ordentliche Leiche. Für einen Gottesfluchten gab es nach Jeremia 7 und Amos 8 keine Beerdigung. Aber der reiche Mann starb auch. Als ihn eine schwere Krankheit aufs Leidenslager warf, wuchs sicher das Vertrauen auf die ärztliche Kunst ins Unermessliche. Schließlich haben schon ganz andere Todeskandidaten überlebt. So wird einem gesagt, jeder hat eine Chance. Wie oft höre ich das an den schwersten Krankenbetten? Ach doch, jeder hat doch noch eine Chance. Denken Sie an den. Auch ich habe diese Chance. Aber der reiche Mann starb. Sicher wird mir Gott noch ein paar Jährlein zulegen, weil man ja so ein anständiger Typ ist. Aber der reiche Mann starb. Rudolf Otto Wiemer sagte, wie der Mittwoch kommt, wie der Donnerstag kommt, wie der Freitag kommt, kommt auch der Tag, dessen Kalenderblatt ein anderer abreißt. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Beide sterben. Das ist das Letzte, was von der Menschenperspektive zu berichten ist. Es mäht und malt der Tod. Es tritt der große Gleichmacher an sie heran. Es widerfährt ihnen beiden der Augenblick des Ablegens. Der Arme darf sein Elend und der Reiche muss sein Reichtum ablegen. Sie tun jenen Schritt ohne Gepäck. Der Reiche kann sein Geld nicht mitnehmen und der Arme muss seine Not nicht mitnehmen. Der Arme geht so über die Schwelle. Es mäht und malt der Tod. Jener leise Schreck und jener schäbige Trost, bei dem wir Menschen dann stehen bleiben, lautet, na ja, es muss eben doch jeder einmal sterben. Liebe Freunde, das Schlimme dabei ist ja gar nicht, dass die Sanduhr abgelaufen ist. Das Schlimme ist gar nicht, dass unsere Lebenslage einfach gelebt, dass wir unser Leben zu Ende gebracht, sondern das Schlimme dabei ist, dass die letzte Chance vertan ist, noch etwas zu ändern. Das ist das eigentlich Unheimliche beim Sterben. Dass die Chance vertan ist, irgendetwas zu ändern. Ich wollte doch noch einmal die Sache mit meiner Frau in Ordnung bringen. Ich wollte doch noch einmal mit meinem Sohn ein Wörtlein reden. Ich wollte doch noch einmal die Sache, die vor 30 Jahren geschehen ist, ich wollte es doch noch einmal bereinigen. Aber jetzt ist zu spät. Und deshalb sagt Jesus, jetzt ist angenehme Zeit. Liebe Freunde, jetzt ist angenehme Zeit nicht deshalb, weil jetzt Juni ist. Nicht deshalb, weil jetzt die Ferien oder der Urlaub vor uns steht. Jetzt ist angenehme Zeit, nicht weil vielleicht gerade hier Frieden in unseren Breitengraden besteht und weil wir einfach essen können, was und so viel wir wollen. Nein, nicht deshalb ist angenehme Zeit. Angenehme Zeit ist deshalb, weil wir heute Abend noch etwas ändern können in unserem Leben. Jetzt haben wir noch die Chance, die Hände zu falten und sagen, Herr, du kannst es anders, du kannst es neu machen, auch in meinem Leben. Du kannst die Last abnehmen, die mich hinunterdrückt. Du kannst mich ohne Furcht ins Morgen hineingehen lassen. Einmal ist Schluss, aber nicht das Ende. Lest das Sterben richtig. Lest die Sache des Sterbens richtig. Es geht weiter. Wir bekommen zwar keinen Fahrplan über zukünftige Ereignisse, aber so viel ist klar, die Gleichmacherei des Todes ist nicht das Letzte, was wir zu erwarten haben. Auf unsere Zeit folgt die Ewigkeit. Unsere diesseitige Biografie hat ein jenseitiges Kapitel. Zu unserem Amtsgericht, in dem ich groß geworden bin, gehörte ein Jugendgefängnis, eine Jugendstrafanstalt, deren Leiter auch mein Vater war. Und die jungen Leute, wenn sie dort eingeliefert wurden, mussten immer einen Lebenslauf schreiben. War manchmal schwierig. Aber einen hat er mitgebracht und uns gezeigt. Ich habe ihn auch nie mehr vergessen. Er war nicht besonders lang. Mein Lebenslauf stand darüber. Und dann stand darunter, ich bin am so und so vielten geboren, ich bin dort und dort zur Schule gegangen, ich bin in den Knast gekommen, hiermit ist mein Lebenslauf beendet. So hat es aufgehört, das war alles. Hiermit ist mein Lebenslauf beendet. Als ob mit unserer Unterschrift der Lebenslauf beendet werden könnte. Der Lebenslauf geht weiter. Es folgt ein Kapitel, das der Herr selbst aufschlägt und das mit Himmel und Hölle überschrieben ist. Das ist die letzte Wahrheit, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Je nachdem die Würfel gefallen sind, bleiben sie liegen. Lazarus darf schauen, was er geglaubt, und der Reiche muss schauen, was er nicht geglaubt hat. Es gibt eine Hölle, auch wenn wir das nur mit Beben und Zittern sagen können. Es gibt einen Ort, wo Gott nicht mehr hinsieht, nicht mehr hinhört, ewig allein. Separatus esse ad Deo, sagten unsere Väter. Von Gott getrennt sein, das ist die Hölle. Und deshalb beginnt die Hölle bei einigen heute schon. Von Gott getrennt ist Hölle auf Erden. Und der Himmel ist von Gott geliebt. Auf dem Schoß zu sitzen, in Abrahams Schoß aufgenommen und dort sich auszuweinen und seine letzte Last abzulegen, das ist der Himmel, von Gott geliebt. Das ist der Himmel und deshalb beginnt der Himmel bei einigen schon hier auf dieser Erde. Lest das Dritte, lest das Wort richtig. Lest das Wort richtig. Nicht nur den Namen, nicht nur die Sache, lest den Namen richtig. Schauen Sie noch einmal dieses Bild, das Sie gut kennen. Es sind menschliche Bilder, die einmal völlig überhöht sein werden von dem, was wir dann vor Augen bekommen. Lazarus in Abrahams Schoß, der Reiche in der Hölle. Und dann ruft er, Vater Abraham, erbarme dich mein. Ich bin dein Kind, ich bin doch auch beschnitten, hilf. Aber die Abrahams Kindschaft gibt keine milderen Umstände. Ich bin getauft, ich bin Kirchenmitglied. Das sind keine milderen Umstände. Dann setzt dieser reiche Mann noch einmal an, dann schickt doch wenigstens meinen Söhnen einen Toten, dass ihnen die Augen aufgehen und sie wieder richtig lesen können. Wenn ein Gestorbener zu ihnen käme, dann sähe doch alles anders aus. Wenn ein Gestorbener zu uns käme und auch uns die Augen öffnen würden, aber so. Aber Gott schickt keine Gespenster, Gott sei Dank nicht. Wir würden davonrennen und nicht sehen. Gott bewahre uns vor echten Gespenstern. Dann, Herr, lass doch ein Wunder passieren, damit ihnen die Augen aufgehen. Aber Gott macht keinen Hokuspokus, denn sonst gäbe es mit jedem Guru 1000 Verwechslungen. Wissen Sie, was Gott schickt? Gott schickt Mose und die Propheten. Das heißt, Gott schickt das Alte Testament und das Neue Testament. Gott schickt Gottes Wort. Gott schickt die Bibel. Lest das Wort richtig. Gottes Wort kann den Star stechen. Nur das Wort kann es. Lest richtig, intensiv, unaufhörlich, auch in turbulenten Tagen und in Urlaubstagen, bis wir es nach den Ferien wieder gemeinsam lesen können. In der Bibel steht alles. Und was nicht dort steht, brauchen Sie nicht. Was dort nicht drin steht, brauchen Sie nicht. Die Schrift weist den Weg zum Himmel. Genauer, die Schrift weist den Weg in Abrahams Schoß. Doch es ist mein Wunsch, dass ich einmal in Abrahams Schoß aufgenommen werde und dort beim Vater ewig bin. Wollen Sie es nicht auch? Amen. Lassen Sie uns beten. Herr, wir danken dir für die Schule des Glaubens durch ein Jahr hindurch. Und wir danken dir auch für dieses letzte Kapitel. Schenke du uns klare Sicht. Lass uns die Konturen der Ewigkeit heute schon sehen. Und komm du in unser Leben. Und Herr, wir bitten dich für die besonders, die auf dem letzten Wegabschnitt angekommen sind. Denken, an Missionar Arthur Klepsch. Erbarme du dich seiner in diesen letzten schweren Stunden und umhülle ihn mit deinem Frieden. Nimm alle unsere Kranken an, auch Schwerkranken. Und die wir gesund sind, lass uns freuen, dass wir dies sind, und schenke uns Wochen des Sommers deiner Gnade. Herr, gehe du mit uns allen. Lass uns nicht. Hör uns, wenn wir gemeinsam dich bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Führe uns nicht in Versuchung, sondern von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Vergessen Sie nicht Ihre Karte für nächsten Sonntag. Die Küche bleibt kalt. Hier noch einmal stehen unsere Leute gerne zur Auskunft bereit über die Gnade auf Brasilien-Mission. Wir treffen uns wieder, so Gott will, und wir leben nach den Ferien im August. Der Herr segne Sie und Gott befohlen. Auf Wiedersehen.